Willkommen zu unserem Podcast PsychIn. Wir haben heute wieder eine spannende Folge für euch und zwar geht es dieses Mal rund um das Thema Human Factors. Human Factors, als wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, hat zuerst mal bei Alice und mir oder vielleicht erzähl erst mal von meiner Seite, vor allem bei mir so ein bisschen den Gedanken ausgelöst, also Human Factors macht ja den Menschen fast so ein bisschen nüchter. Also es guckt sich den menschlichen Faktoren an, vor allem im Bereich natürlich der Mensch-Maschinen-Interaktion. Also zu sagen, hey, was macht denn eigentlich der Faktor Mensch, wenn man mit technischen Geräten umgeht? Das heißt, es geht hier um Themen, wo es vor allem auch zum Beispiel um Gefährdungspotenziale gehen kann. Also wie kann ich den Risikofaktor Mensch vielleicht besser erkennen und für die Nutzung in großen Anlagen auch verringern, aber auch wie kann ich technische Produkte ergonomisch dafür ausrichten, dass sie für Menschen gut sind. Und genau, das Thema hatten wir schon mal gehört. Wir können ja dazu sagen, wir haben in Berlin studiert und da ist das nicht ganz so unbekannt, weil es an der TU in Berlin eben auch ein Master in diesem Bereich gibt. Und dann dachten wir, machen wir uns mal auf die Suche und haben tatsächlich auch jemanden gefunden.
Beziehungsweise Flavia hat uns gefunden, weil sie auch unseren Podcast hört. Und so sind wir einfach in Kontakt gekommen und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Thema als Bereicherung jetzt auch einfach haben, weil so nüchtern das vielleicht auch klingt und so, weiß ich nicht, so technisch bezogen das vielleicht auch klingt, Mensch-Maschinen-Interaktion, ist es vielleicht am Ende einfach nur eine nette Service-Dienstleistung, vielleicht auch so ein bisschen die Biases und die menschlichen Tendenzen, die wir einfach in unserem Verhalten haben, zur Sicherheit aller, das heißt zu kontrollieren, aber zumindest mit einzukalkulieren, wenn wir eben technische Setups haben oder in der Pharmaindustrie Medikamente oder irgendwelche Anwendungen designt und entwickelt werden. Von daher bin ich sehr gespannt, was wir heute hören werden.
Genau, und vielleicht noch ein Satz dazu, weil du gerade Serviceleistung meintest und ich glaube halt auch, dass wir in der Zukunft darüber hinausgehen. Also ich meine, wir haben, wenn wir uns anschauen, wie viele Maschineninteraktionen, sei es nur mit dem Laptop und auch Software wir heutzutage so haben, ist das ja ein ganz großer Bestandteil unseres Tages und vielleicht ist es nicht nur sozusagen, dass wir anfangen, das als zusätzlichen Service zu sehen, sondern ich denke, dass es viel wirklich auch den Kern von Produkten und Services ausmacht in der Zukunft. Ob das eben ja auf den Mensch angelegt ist oder nicht. Und dafür ist natürlich eine Psychologe oder eine Psychologin die absolute Top-Besetzung. Und deshalb hören wir uns jetzt mal an, wie das aussehen kann.
Heute haben wir Flavia Pircher zu Gast mit einem total spannenden Bereich. Sie ist Human Factors Engineer. Und wir haben tatsächlich etwas länger gesucht nach dem Bereich und wir freuen uns sehr, dass Flavia uns nämlich gefunden hat und sich angeboten hat, auch Gast zu sein. Wir freuen uns sehr, dass wir hier zusammenkommen können. Hallo Flavia.
Hallo zusammen.
Sehr schön, dass du da bist und ein bisschen was von, ich würde fast sagen, einer Nische erzählst. Weil ich muss sagen, ich habe, glaube ich, lange gar nicht gewusst, dass man in dem Bereich wirklich arbeiten kann. Und ich würde auch behaupten, ich weiß gar nicht so viel über den Bereich. Von daher freuen wir uns sehr auf das, was du uns erzählen kannst. Vielleicht als Einstieg ganz, ganz allgemein gefragt, was versteckt sich eigentlich hinter Human Factors Engineering?
Also es kommt natürlich so ein bisschen auf die Branche darauf an, würde ich sagen. Also ich bin in der Pharmabranche und ich entwickle Medizinprodukte. Das heißt, das kann zum Beispiel eine gefüllte Spritze sein, das kann ein Autoinjektor sein, das kann aber auch eine Pumpe sein, die man sich auf den Körper klebt. Vielleicht habt ihr auch schon mal von so Insulinpumpen gehört oder habt das auch gesehen. Also das ist Human Factors Engineering zum Beispiel im Pharmabereich nur ein kleiner Teil davon. Es gibt natürlich auch noch viel mehr. Und es wechselt sich natürlich so je nach Branche ein bisschen auf das Produkt ab. Aber wenn man generell über Human Factors Engineering nachdenkt, dann würde ich sagen, dass es darum geht, menschliche Eigenschaften und vor allem auch Beeinträchtigungen, wenn ich jetzt an meinen Beruf zum Beispiel denke, wo man auch natürlich Produkte entwickelt für Menschen, die eine Krankheit haben und die haben dann vielleicht eine Beeinträchtigung, dass sie nicht mehr so geschicklich sind mit den Händen, vielleicht nicht so gut sehen oder hören. also dass man probiert, diese menschlichen Eigenschaften und eben auch ja, Beeinträchtigungen auf das Produkt zu schauen, wie sich das auswirkt, beziehungsweise wie man sicherstellen kann, dass Menschen das auch nutzen können. Also wie macht man Produkte sozusagen nutzbar für Menschen?
Das heißt, in deinem Arbeitsalltag arbeitest du direkt mit der Produktentwicklung oder mit den genau, Produktentwicklern, Produktingenieuren zusammen, um quasi noch deine psychologische Perspektive mit dazu zu tun?
Genau, also man hat ganz verschiedene, also meistens, je nachdem kommt auch wieder auf die Branche an, aber in meinem Bereich ist es so, dass ganz verschiedene Teams zusammenarbeiten, das sind meistens Ingenieure und natürlich jedes Team so ein bisschen seinen eigenen Fokus hat. Und im Human Factors Engineering sind wir einfach dafür zuständig zu schauen, können die Nutzer, für die wir das Produkt hier gerade entwickeln, können sie das überhaupt benutzen? Und fokussieren uns dabei vor allem auf Sicherheit natürlich, weil vor allem mit Medizinprodukten, das ist auch der Grund, warum es behördlich verlangt ist. Also es ist oft nicht was Firmen einfach so machen. Also das muss tatsächlich gemacht werden, um das Produkt dann eigentlich auf den Markt zu bringen. Und dann ist es bei uns so, dass wir mit verschiedenen Teams zusammenarbeiten. Das sind meistens Ingenieure. Und im Human Factors Engineering sind wir eben dafür zuständig, die Produkte nutzbar zu machen. Das heißt, dass wir uns auf die Sicherheit fokussieren und auf die Effektivität. Das sind so die Hauptpfeiler, würde ich sagen. Und mit Sicherheit meine ich, dass zum Beispiel auch keine Unfälle passieren. Vor allem bei Medizinprodukten kann da schon auch mal was schiefgehen. Es ist jetzt nicht wie, wenn man ein Shampoo benutzen würde zum Beispiel. Also da ist schon ein höheres Risiko dabei. Es sind natürlich auch schon viele Unfälle passiert in der Vergangenheit, weshalb das eben jetzt auch behördlich verlangt ist. Und der andere Teil ist die Effektivität, also dass man schaut, bekommen die Patienten und Patientinnen, bekommen die denn auch wirklich das, was sie von dem Medizinprodukt benötigen? Also bekommen sie sozusagen ihre Dosis? Das sind die Hauptpfeiler, wofür die Human Factors Ingenieure zuständig sind. Natürlich kommt dann natürlich auch noch der Aspekt von Nutzerzentriertheit dazu, aber das ist auch immer noch on top. Also erst geht es um die Basisbedürfnisse sozusagen und dann probiert man auch natürlich noch das Produkt zu verbessern.
Total spannend. Das heißt im Prinzip, du guckst dir je nach Produkt an, für welche Gruppe wäre es. Also ich überlege gerade, wenn es so ein klassisches Medikament ist, was vor allem alte Leute jetzt zum Beispiel nehmen, hast du mit Sicherheit andere Anforderungen, als wenn es ein, weiß ich nicht, ein Breitbandmedikament ist, wo man sagen würde, euer von 18 bis 88 plus wird es jeder benutzen quasi.
Ja, total. Also es kommt wirklich total auf die, es heißt Intended Users, also auf die typischen Nutzer an. Und diese Nutzer müssen wir dann auch in Studien testen. Also wenn wir jetzt ein Produkt launchen müssen, dann können wir nicht sagen, wir haben jetzt die und die Nutzertypen getestet. Das wird natürlich nicht erlaubt. Also man muss sich dann schon auf die bestimmten Patientengruppen fokussieren. Das sind ja manchmal auch Ärzte, es sind ja nicht immer nur Patienten und Patientinnen, die Produkte benutzen. Also man muss alle Leute, die in Zukunft das Produkt nutzen könnten, die muss man dann auch testen.
Kriegt ihr da, ihr macht die Studien sozusagen, ne, die euch dann direkt, die euch das dann direkt belegen, ne, wie das funktioniert, bekommt ihr auch, weiß ich, Langzeit-Feedback-Loops oder dann Feedback-Loops aus der richtigen Praxis oder fokussiert ihr euch hauptsächlich auf die Studien, die ihr selbst durchführt?
Also ich bin primär in der Entwicklung, aber wir bekommen natürlich auch Feedback, vor allem wenn du, also ich bin jetzt momentan in der Beratung, war aber davor in der Industrie, also in der Firma, die direkt die Produkte entwickelt hat. Und da gibt es natürlich Post-Market-Complaints. Also das wird dann natürlich alles wieder zurückgefeedbackt. Und wenn es irgendwas mit Usability, also mit der Nutzung zu tun hat, mit der User Experience auch, dann bekommen wir da auch Bescheid. Und je nachdem, es kommt so ein bisschen auf das Team manchmal darauf an, aber das wird dann schon zu uns auch zurückgefeedbackt. Es gibt ja auch manchmal tatsächlich den Vorfall, dass man auch was vom Markt nehmen muss, weil dann ja bestimmte Vorfälle passieren. Also ich glaube schon, dass, also hauptsächlich Entwicklung, aber es kommt immer mal auch wieder was zurück sozusagen. Vor allem, wenn man dann manchmal keinen sauberen Job gemacht hat. Das kann natürlich passieren.
Und du warst ja, das hast du gerade schon so im Nebensatz quasi angesprochen, du warst ja erst bei Roche mit dem Thema und bist jetzt im Consulting-Bereich. Bei einer Pharmafirma zu arbeiten, das ist irgendwie klar, da guckt man sich dann seine eigenen Produkte sozusagen an und ist da mit den Teams involviert. Ist das jetzt im Prinzip das Gleiche, nur dass du es extern als Consultant für andere machst, die es nicht in-house haben, oder hat sich da nochmal was anderes auch verändert?
Ich würde schon sagen, dass es unterschiedlich ist. Und das wusste ich davor auch gar nicht so genau, bevor ich überhaupt mit Human Factors Engineering angefangen habe. Also ich würde sagen, wenn man in der Firma arbeitet, in der Industrie, ist es natürlich so, da kommt noch, das ist wahrscheinlich aber auch nicht nur in Human Factors Engineering so, auch in anderen Bereichen, da kommt oft noch ganz viel dazu. Dass diese interne Bürokratie, die hat man natürlich oft in der Beratung nicht. In der Beratung ist es so, dass man dann natürlich mehrere Firmen berät und man arbeitet schon direkt mit Human Factors Engineering zusammen. Zum Beispiel in meiner letzten Firma war es zum Beispiel so, dass wir viele Studien nicht direkt ausgeführt haben, sondern auch wieder Dienstleister benutzt haben, wie mich jetzt zum Beispiel in der Beratung. Also viele Firmen arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, weil um eine Studie aufzusetzen, da gehört einfach viel dazu. Man muss rekrutieren, aber dann kommt natürlich auch also viel auch Admin-Arbeit dazu, die man manchmal im Unternehmen gar nicht so unterbringen kann. Deshalb wird es oft ausgelagert. Das heißt, wenn jetzt jemand Human Factors Engineering kennenlernen möchte, dann ist eine Beratung schon ein ganz guter Weg, weil man natürlich auch direkt dann zum Beispiel Moderation leiten kann. Also man kann mit den Patienten oder generell sind ja nicht immer nur, wie gesagt, Patienten und Patientinnen, sondern auch andere Nutzer und Nutzerinnen, dass man mit denen direkt interagieren kann. Das ist schon in der Beratung mehr so. Also ich glaube, man fokussiert sich mehr auf das Fach in der Beratung. Das ist bis jetzt so meine Erfahrung.
Kannst du uns vielleicht nochmal ein Beispiel geben, woran wir vielleicht nochmal nachvollziehen können, wie so ein gesamter Prozess aussieht? Du hast jetzt ja schon gesagt Entwicklung. Und ich weiß nicht, ob es aus deinem vergangenen Job oder aus deinem jetzigen Job irgendwas gibt, was du einfach konkret erzählen kannst, also mit welcher Form von Fragestellung oder Thema wird auf dich oder deine Abteilung zugegangen und sozusagen wie weit begleitet ihr dann das und was ist vielleicht auch das, was ihr, sag ich mal, Spannendes mit deinem auch psychologischen Wissen herausgefunden habt, was dann irgendwie vielleicht auch das Produkt beeinflusst hat?
Ja, also ich glaube, man ist natürlich von Anfang an dabei, Human Factors Engineering, weil man einfach Teil des Entwicklungsteams ist. Und dann wird, wenn man jetzt am Anfang sagt, okay, wir entwickeln jetzt zum Beispiel einen Autoinjektor, das ist ein relativ klassisches Produkt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, muss man sich sozusagen einfach in die Haut reinpinschen sozusagen. Und man ist da von Anfang an natürlich dabei und hat dann die Milestones. Also man muss ja auch die Studien, wie gesagt, auch bei benannten Stellen, also bei Notified Bodies, muss man natürlich auch einreichen. Und dann wird natürlich geplant, okay, wie viele Studien brauchen wir dafür? Oft ist es so, dass man vielleicht ein, zwei kleinere Studien durchführt, das heißt Formative Studies. Und dann am Schluss ist es eine Summative Study. Das ist sozusagen eine Studie, die dann nochmal alles abdecken sollte und auch ein bisschen größere Nutzergruppen hat. Und was die Studie natürlich hauptsächlich, was die bewegen sollen, ist, dass man während des Entwicklungsprozesses schaut, gehen wir mit unserem Produkt in die richtige Richtung. Und dazu gehört auch nicht immer nur das Produkt, sondern zum Beispiel, das wissen auch ganz viele nicht, das sind zum Beispiel auch die Gebrauchsanweisungen, die werden auch getestet. Und das ist natürlich was, ich muss ganz ehrlich offen sagen, ich hätte davon nie gedacht, dass PsychologInnen an Gebrauchsanweisungen arbeiten, aber das ist tatsächlich auch in Scope. Also das wird auch getestet und je nachdem, zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, okay, diese Nutzer, Nutzerinnen verstehen es einfach nicht, es ist zu komplex, dann wird es natürlich vereinfacht und wieder zurückgeloopt. Aber das kann natürlich auch mit dem Design an sich zu tun haben. Also es ist das Labeling, was natürlich vereinfacht werden kann durch diese Studien. Aber es ist auch wirklich das Produkt an sich. Zum Beispiel manchmal ist die Kraft zu groß für die Nutzer, dass sie vielleicht gar nicht so viel Kraft haben, um einen bestimmten Knopf zu drücken oder um etwas abzuziehen, wenn man zum Beispiel so bei Pumpen ist es ja so, dass man die an den Körper kleben muss. Man muss sozusagen einen Adhesive Liner heißt, das muss man abziehen. Je nach Nutzergruppe manchmal ist das gar nicht auf Nutzer ausgerichtet, die diese Kraft haben, weil sie vielleicht Beeinträchtigung haben. Also das sind zum Beispiel Beispiele, wo man relativ schnell in Studien rausfinden kann, was man verbessern muss, beziehungsweise manchmal ist es auch ein Nice-to-have, was man verbessern kann. Aber manchmal ist es auch wirklich so, dass man sagt, okay, so können wir das eigentlich nicht auf den Markt bringen.
Spannend, du sagst, ne, das kann man in Studien leicht rausfinden. Was für Studien sind das? Also ich überlege gerade, ne, wie untersuche oder wie schaue ich mir das an, wenn jemand so, ne, du hast von diesen Klebepunkten gesprochen, wie er dies benutzt. Also ist das quasi so eine Art Beobachtungsstudie, also dass du einfach dann daneben sitzt und guckst, wie macht er das, wie zieht er die Folie ab, wie klebt das auf, wie.
Also es kommt so ein bisschen darauf an, aber der klassische Ablauf, also man unterscheidet jetzt in meinem Bereich auch zwischen Actual Use und Simulated Use Studies. Das heißt, in manchen Studien, das ist aber wirklich ganz selten der Fall, muss wirklich das Medikament auch verabreicht werden. Das geht dann wirklich nur auch mit Nutzern, die das auch benutzen. Aber in den meisten Fällen ist es Simulated Use. Das heißt, es wird sozusagen so getan, als ob das Produkt benutzt wird. Und man benutzt oft, sind es ja auch zum Beispiel Spritzen mit einer Nadel oder generell eine Nadel. Dann benutzt man ein sogenanntes Injektionspad. Das heißt, die Nutzer machen den ganzen Ablauf. Man wird am Anfang gesagt, am Anfang wird vom Moderator gesagt, jetzt stell dir mal vor, du bist zu Hause von der Apotheke, du hast das gerade bekommen. Und tu jetzt einfach mal das, was du zu Hause tun würdest. Und verabreiche das Produkt, aber nicht, natürlich nicht in deine eigene Haut, sondern in dieses Injektionspad. Und dann wird beobachtet, wie das gemacht wird. Es wird beobachtet, ob die Instruktionen verstanden werden, also zum Beispiel die Gebrauchsanweisung. Und dann werden nach der Benutzung natürlich Fragen gestellt, vor allem wenn man auch bemerkt, dass Fehler gemacht werden. Und auf diese Fehler wird dann eingegangen, wird nachgefragt, was der Grund dafür ist. Und dann gibt es oft eben auch noch zusätzliche Fragen zu der Gebrauchsanweisung, was da zum Beispiel nicht klar ist.
Wie, also ich, was gerade in meinem Kopf noch so aufploppt, ist, dass du bei dem Job mega Teamplayer sein musst und quasi echt gut in der Schnittstellenarbeit sein musst, ne? Weil du bist ja in dem Sinne kein Ingenieur, ne? Du bist auch kein Texter, du bist auch kein, weiß ich nicht, Marketing-Layouter, du bist kein, ne? Also so, du bist im Prinzip nur dieses, weiß nicht, was so Wissensbindeglied, um den Menschen mit in die Gleichung reinzuschieben. So, ne, aber eigentlich, also alles, was ja de facto dann am Produkt ist, machen ja eigentlich andere.
Ja, total. Und es ist auch manchmal schwierig, weil natürlich im Fact, dass Ingenieure, die stehen dann für die Nutzerzentriertheit und wollen das und das verbessern. Und dann wird aber oft an der anderen Seite gesagt, das geht aber gar nicht. Oder wir haben keine Zeit dafür, es kostet zu viel. Also es ist auf jeden Fall ein cross-funktionaler Job. Ich glaube, das sind aber viele Jobs heutzutage. Aber es ist natürlich in dem Job, glaube ich, besonders wichtig, dass man sich natürlich nicht nur in den Nutzer und Nutzerinnen reinversetzt, sondern auch in die Kollegen, weil eben viele von unterschiedlichen Perspektiven kommen. Und am Ende des Tages geht es einfach darum, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Und man kann ganz viele Sachen machen, um die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Aber man muss natürlich auch immer schauen, was ist denn auch realistisch. Also ich glaube, man braucht eine ganz gute Balance zwischen, wie viel pushe ich dafür, aber was ist jetzt auch noch angemessen. Das habe ich jetzt in der Beratung zum Beispiel nicht mehr so wahnsinnig stark, weil da wir wirklich nur auf Impact Engineering fokussiert sind. Aber wenn man in der Firma ist, dann ist das auch wirklich so. Da braucht man manchmal ein bisschen Willenskraft, würde ich schon sagen.
Jetzt vielleicht nochmal gefragt, wie du überhaupt quasi in dem Bereich gelandet bist, weil ich glaube, du bist ausgegangen oder vom Studium her mit Psychologie und Wirtschaft und hast deinen Master dann ja auch eher in dem Bereich sozusagen gemacht. Ich meine, man kann sagen, ja klar, du arbeitest im Wirtschaftskontext, also ne, für in der Pharmaindustrie und aber das hat ja jetzt nicht unbedingt den direkten Loop. Wie hast du deinen Weg in diese Branche oder in diesen Bereich gefunden?
Also zuerst muss man sagen, ich wusste wirklich auch nichts davon, von dem Bereich, als ich noch studiert habe. Und dann, ich habe in Basel meinen Master gemacht in der Schweiz. Und das ist eine Stadt, in der viele Pharmafirmen auch sind. Also wenn Leute in dem Bereich arbeiten, ist es wirklich oft Pharma hier. Und habe dann während meines Studiums als Praktikantin angefangen, Teilzeit zu arbeiten eben in einer Pharmafirma hier. Und war aber in einem ganz anderen Bereich. Also ich glaube, ich war sowieso jemand, der manchmal so ein bisschen Also ich habe total die Psychologie als Fach geliebt, aber ich habe nie so richtig das gefunden, wo ich jetzt dachte, okay, das ist unbedingt da der Bereich, in dem ich arbeiten möchte. Und war dann ja in dieser Firma auch eher im Bereich Organisationsentwicklung und auch Prozessoptimierung und habe dann ja intern mal zu hören bekommen, dass es das überhaupt gibt und habe mich dann beworben. Aber ich glaube, wenn ich davor nicht schon in der Firma gewesen wäre, dann ja, hätte ich mich nicht auf eine Human Factors Engineer-Stelle beworben, weil man da nicht direkt an Psychologie denkt, wobei man aber auch sagen muss, es arbeiten nicht nur Psychologen in dem Beruf. Also es ist, glaube ich, relativ gemischt. Wir haben natürlich auch Designer, weil wie gesagt, wir natürlich auch das ganze Labeling und ja, generell im Designbereich natürlich auch viel arbeiten. Das heißt, wir haben auch Designer im Team. Es gibt aber auch ganz klassisch Pharmazeuten. Also es ist total, total gemixt, aber es gibt wirklich auch einige Psychologen. Ja, also ich bin so ein bisschen über Umwege, glaube ich, da reingekommen.
Und was hast du sozusagen durch diesen Umweg oder als du dann da gelandet bist, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das musste ich echt erst noch lernen, weil mir das Psychologiestudium eigentlich nicht mitgegeben hat, was aber total wertvoll für meinen aktuellen Job ist?
Ja, also ich glaube, der größte Bereich, wo ich wirklich ganz wenig wusste, bis eigentlich gar nichts, ist dieser regulatorische Aspekt. Also wie man dann mit Behörden generell kommuniziert oder der ganze Designentwicklungsprozess. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf das Produkt darauf an. Aber da habe ich in der Psychologie, ja, also wirklich wenig gewusst. Aber ich glaube, das ist auch generell etwas, was man viel erst im Job lernt. Die ganzen Guidelines und das ist nicht was in der Lehre oft gelehrt wird. Also ich glaube, das ist der Bereich, wo ich echt am Anfang so ein bisschen aufholen musste. Aber ich glaube, da musste jeder so ein bisschen durch. Egal, ob man jetzt von der Psychologie kam oder nicht.
Ja, ich denke, wahrscheinlich würden klassische Wissenschaftler oder auch ein Ingenieur auch nicht unbedingt ein
Total, ja.
Behördenmodul haben. Und das ist ja, wie du vorher auch gesagt hast, vielleicht auch sehr produkt- und branchenabhängig. Und ich glaube, der medizintechnische Bereich ist ja auch wirklich stark reguliert.
Ja, total. Das stimmt.
Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass man, also dass man im Studium vielleicht auch, wenn einem so diese Berufspraxis einfach fehlt, dass man das auch vielleicht gar nicht so gut übersetzen kann. Was heißt denn jetzt die Norm? Ne? Also da stehen Faktoren, die kann ich für eine Klausur vielleicht auch auswendig lernen und habe auch eine Idee, was das, ne? Also was das bedeutet, aber vielleicht eher auf so einer Art Metaebene. Aber was das dann faktisch in der Umsetzung heißt, also wie weißt du denn nach, dass ihr, ne, du hast gesagt, das ist auch gefordert als im Prinzip Qualitätsaspekt, ne, dass Human Factors mit angeguckt und mit untersucht wurde, jetzt zum Beispiel in der Pharmaproduktentwicklung. Wie weißt du das denn de facto nach? Also was musst du alles liefern, was musst du alles vorweisen, damit du wirklich dieser Norm und diesem Standard auch entsprechen kannst? Ich finde, das ist in der Theorie immer nicht ganz so leicht vorstellbar, wie wenn man das wirklich einmal auch umsetzen musste.
Ja, total. Es ist auch so schwer verständlich. Ich weiß noch, als ich mich für das Jobinterview vorbereitet habe damals, habe ich einen Human Factor Standard gelesen. Ich dachte nur, was ist das? Ich werde das nie verstehen. Es klingt auch so ein bisschen ja eintönig. Es ist jetzt nicht wie ein spannender Roman geschrieben. Also es war auch schon ein bisschen trocken. Also ich glaube, das schreckt oft ab. Aber der Job an sich ist überhaupt nicht trocken und überhaupt nicht eintönig.
Würdest du sagen, dass du generell eine hohe Technikaffinität oder eine hohe Affinität zu, ich nenne das mal, industriellen Entwicklungsprozessen oder Themen hast, auch ne, wenn du mit Qualitätsbereich angefangen hast und dann auch so ein bisschen vielleicht in andere Perspektiven und andere Bereiche reingeguckt hast, würdest du dich da als besonders affin oder interessiert beschreiben, zusätzlich zur Psychologieliebe?
Ich glaube schon. Also ich wusste das auch ganz lange nicht. Aber ich habe so im Nachhinein auch bemerkt im Psychologiestudium, dass ich total diese Fächer mochte, die so, ich mag es eigentlich generell nicht, wenn Leute sagen, dass Psychologie nicht handfest ist, weil das ist es überhaupt nicht. Aber generell mochte ich die Fächer wie zum Beispiel Methodenlehre, Experimentalpraktikum, dieses, wo man an was ziemlich Handfesten sozusagen gearbeitet hat, wo man auch klare Outcomes hatte. Das hat mir immer total Spaß gemacht und ich glaube auch am meisten Spaß gemacht. Nur, dass ich, das Problem war, glaube ich, mein ganzes Studium lang, dass ich einfach nicht wusste, was ich damit machen soll, mit dieser Affinität. Und es ist auch überhaupt nicht so, dass ich jetzt total eine Technikerin bin und mir hier zu Hause Dinge zusammenbaue. Aber ich mochte schon immer an etwas arbeiten und dann am Schluss etwas in den Händen. Es muss nicht unbedingt in den Händen halten sein, aber einfach etwas haben, wo ich dann sagen kann, okay, daran habe ich gearbeitet und es ist halt bei Human Factors relativ stark. Und das würde ich jetzt sagen, es ist im klinischen Bereich wahrscheinlich ein bisschen weniger der Fall.
Ja, kann ich, also wahrscheinlich hat jeder so ein eigenes Gefühl irgendwie auch, ne? Was ist so eine Art Endergebnis von der Arbeit oder was ist so dieses, aber ich kann das total gut verstehen, weil ich ja auch im Unternehmenskontext arbeite und dadurch, es ist keine Produktentwicklung, aber andere Entwicklung, aber da hast du das natürlich auch, ne? Also dass du, dass du einfach so dieses, ne, wann hast du was geschafft, was sind deine Milestones, was ist dein Projekt, wann ist es abgeschlossen und mit welchem Level oder mit welchem Zertifikat, etc. Das kann ich schon total gut nachvollziehen. Wie würdest du sagen, dass, du hast ja vorhin gesagt, dass nicht nur Psychologen auf deinem Job arbeiten, sondern auch Designer, manchmal auch Pharmazeuten. Hast du das Gefühl, dass du da als Psychologin vielleicht auch besonders wahrgenommen wirst oder wenn du jetzt auch als Consultant sozusagen reinkommst und man sich vorstellt, so hey, ich bin Psychologin und bin spezialisiert auf Human Factor Engineering, glaubst du, dass da die Wahrnehmung anders ist, wenn man das als Psychologe macht oder wenn man das als Pharmazeut, Designer, wie auch immer macht?
Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht so genau. Also was mich am Anfang sehr überrascht hat, weil ich hatte oft das Gefühl, weil ich eben im Unternehmenskontext auch Praktika gemacht habe, dass Psychologen eher eine Seltenheit sind. Also es ist nicht so, dass die meisten im Team meistens Psychologen sind. Das war zumindest meine Erfahrung. Und ich war relativ überrascht zu sehen, dass wirklich viele PsychologInnen in dem Bereich arbeiten. Also ich glaube, ich war da jetzt keine Seltenheit. Und auch momentan in meinem Unternehmen sind wir wirklich, ich muss so ein bisschen nachdenken, aber ich glaube, der Studiengang, der am häufigsten tatsächlich vorkommt als Hintergrund, ist wahrscheinlich sogar Psychologie. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf das Land an. Also ich glaube, jetzt in Schweiz, Deutschland ist es vielleicht noch ein bisschen weniger, aber in zum Beispiel USA oder auch England, das ist schon was echt häufiger der Fall ist. Nach einem Psychologiestudium. Und es ist eigentlich auch ganz schön, finde ich, dass da Psychologen echt auch, ich glaube, schon auch ziemlich anerkannt sind als Beruf und es auch schon auch immer als Auswahlkriterium sozusagen dasteht, wenn man den Job machen möchte. Also es ist ziemlich gängig.
Gibt es spezielle Weiterbildungen in dem Bereich? Ich habe mich das gerade gefragt. Also ich meine, Berufspraxis bringt natürlich viel, ne? Also wo du einfach ganz viel on the job mitbekommst, gibt es noch irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, anerkannte Weiterbildung oder spannende Kurse, die man in dem Bereich machen könnte oder sollte oder die gut gesehen sind, wenn man sich dafür interessiert?
Ja, also ich kann jetzt keine konkreten Institutionen nennen. Ich weiß aber, dass einige schon auch gemacht haben. Also es gibt natürlich den klassischen Weg. Es gibt zum Beispiel auch in England, ist es glaube ich sogar so, dass man es als Bachelor studieren kann schon. Also es gibt den klassischen Weg über das Studium natürlich. Und es gibt aber auch viele Weiterbildungen, auch Kurse, wo man aber auch oft, muss ich natürlich sagen, auch das Geld dafür bezahlt. Also das ist auch oft natürlich ein wirtschaftlicher Grund dahinter, warum diese Trainings veranstaltet werden. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen, was bringt mir wirklich was. Aber das gibt's auf jeden Fall und das habe ich auch schon öfter von Leuten gehört, die so ein bisschen den Quereinstieg gemacht haben. Und es gibt auch relativ viele Konferenzen zum Beispiel. Das ist jetzt was ich auch bei meinen Freunden und Freundinnen relativ wenig sehe, dass die auch auf Konferenzen sind. Und da gibt's auch immer die Möglichkeit, mehr zu lernen. Also es gibt schon, da muss man vielleicht einfach mal ein bisschen googeln, was es so in der Nähe gibt. Aber es gibt natürlich auch viel virtuell. Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten.
Wenn dich jetzt da draußen jemand für das interessiert, was du erzählt hast, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das sollte man mitbringen oder darauf kann man sich gefasst machen?
Also ich glaube, generell muss so ein bisschen Detail, ein Auge fürs Detail da sein, weil man muss einfach in diesem Bereich schauen. Es kommt wirklich oft auf Kleinigkeiten an, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel über eine Gebrauchsanweisung spricht. Da ist so viel Text dabei und so viel, was mal schief gehen könnte oder generell im Entwicklungsprozess. Muss man, glaube ich, einfach relativ sauber arbeiten und sehr detailliert. Also ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die auf jeden Fall hilft und einen voranbringt. Und sonst, glaube ich, braucht man auch vielleicht einfach eine gewisse Leidenschaft für die Produktentwicklung. Ich glaube gar nicht mal, dass man sagen muss, man braucht jetzt unbedingt die totale Leidenschaft für das Produkt am Ende. Das muss, glaube ich, gar nicht mal sein, weil vielleicht wird man sowas wahrscheinlich auch nie benutzen. Ich werde wahrscheinlich viele der Produkte, die ich entwickelt habe, beziehungsweise geholfen habe mitzuentwickeln, werde ich nie benutzen. Aber ich glaube einfach generell eine Leidenschaft für einen Prozess, ein Produkt zu entwickeln und dann auch zu optimieren. Und ich glaube, da wahrscheinlich auch so ein bisschen dran zu bleiben. Ich glaube, das ist was schon gesucht wird. Also diese Liebe zum Detail, aber auch dranbleiben. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich generell. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch in vielen Berufen von Vorteil.
Und dann vielleicht noch eine persönliche Transferfrage zum Schluss, ob du jetzt Beipackzettel anders liest und Medikamente anders nimmst, jetzt so ganz im Privaten, also von der simplen Aspirin-Tablette bis, was man halt sonst so manchmal nehmen muss, quasi bist du dann am Arbeiten? Also ist es einfach was automatisch mitläuft?
Ja, total. Also man muss sie auch ein bisschen differenzieren, weil ich natürlich sowas wie Tabletten, das ist nicht behördlich verlangt. Also es kommt so ein bisschen auf das Medizinprodukt an. Bei vielen Produkten ist es so eine einfache Tablette, da wird oft kein Human Factors Engineering gemacht. Also es kommt auf das Produkt an. Aber wenn es wirklich ein Produkt ist, wo ich auch, also in dem Bereich, in dem ich auch was mache, dann schaue ich total darauf. Dann schaue ich irgendwie, wie die Bilder gemacht sind, wie die Hierarchie generell gemacht ist im Beipackzettel zum Beispiel, oder generell. Also ich bin da schon jetzt interessierter daran, was total auch witzig ist, weil ich da nie in meinem Leben gedacht hätte, dass ich mal ja mehrere oder zweite Gedanken sozusagen an Beipackzettel verschwende. Aber das kommt, glaube ich, das ist ein bisschen eine Berufskrankheit. Das kommt auf jeden Fall mit dem Job, ja.
Sehr schön. Dann danken wir dir, Flavia, für das Gespräch und für die ganzen Einblicke, die du uns in dem Bereich gegeben hast. Ich habe meine kleine Welt wieder ein bisschen erweitert. Vielen Dank dir.
Sehr gern.
Ich musste heute einmal sehr schmunzeln bei der Packungsbeilage und fand sozusagen den Gedanken sehr schön, dass auch die Packungsbeilage ein Medizinprodukt sozusagen ist. Und hat eben auch viel mit meinem alltäglichen Job zu tun, sich das Design von Dingen anzuschauen und die Nutzung. Und finde einfach nochmal schön zu sehen, ja, wie viele Gedanken oder Prozesse manchmal auch in Alltagsgegenständen, die wir vielleicht in der Hand haben und gar nicht so viel drüber nachdenken, stecken. Und fand deshalb, dass das ein schönes Beispiel heute.
Ist ja auch wirklich, ja, wie viel eigentlich in so kleinen Details steckt, die man halt auch erst dann wirklich merkt, wenn sie nicht funktionieren, ne? Also wenn man die Packungsbeilage gelesen hat und sich dann fragt, also
Was
wann
mache ich jetzt eigentlich damit?
oder wie und wie viel? Ach, am besten mal doch eins mehr. So. Und immer steht eine Befragung, wenn Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker und denkt so, ja, aber dafür ist ja die Packungsbeilage eigentlich auch. Also deswegen steckt halt so in den Details. Und das passt auch echt ganz gut zu dem, was ich heute dachte, dass es einfach wieder mal ein schönes Berufsbeispiel dafür ist, dass man einfach auch am Kern von den Produkten mitarbeiten kann. Also im Prinzip da, wo Wertschöpfung im Unternehmen entsteht, eben mit der Arbeit am Produkt, das möglichst so zu gestalten, dass es attraktiv ist für denjenigen, der es nutzt, der damit arbeitet oder der es nimmt, anwendet, wie auch immer. dass man da direkt involviert ist. Natürlich jetzt nicht mit der technischen oder mit der medizinischen Expertise, aber einfach Teil von diesem Kernteam ist und dadurch ja wieder so ein Schnittstellenarbeiter ist am Ende des Tages, ne? Also wo es einfach um wahrscheinlich sehr viele Kompetenzen geht und die alle mitzubündeln, um dann aber für den Menschen, für den das Produkt eben gemacht ist, in seiner Rolle, ob als Arzt oder als Patient, das dann auch anwenden zu können. Also finde ich ein sehr schönes Berufsbeispiel, das nochmal deutlich zu machen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso interessant wie wir. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem jeweiligen Podcast-Player. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr für eine der nächsten Folgen spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und uns hört ihr wieder in 2 Wochen mit der nächsten spannenden Folge.